Herzlich willkommen zu unserer 12. Sendung. Schöner Stottern, was braucht's der Worte mehr auf LoRa 92.4 mit Enrico Strathausen.
Und Armin Steigenberger. Wir sprechen mit euch jeden fünften Donnerstag über Themen rund ums Stottern.
Bereits im letzten Jahr hatten wir uns in zwei Sendungen intensiv mit dem Thema Stottern in den Medien auseinandergesetzt. Dabei untersuchten wir anhand zahlreicher Beispiele aus Literatur und Film, wie Stottern in den Medien dargestellt wird. Wo wurde die Darstellung dem Stottern gerecht? Wo wurde sie überzeichnet oder verzerrt? Zwei Punkte sind in diesem Zusammenhang nochmals wichtig in Erinnerung zu rufen. Erstens, welches Bild von Stotternden reflektieren die Medien? Und zweitens, wie wirkt sich dieses Bild auf die gesellschaftliche Wahrnehmung und das Selbstverständnis von Stotternden aus? Sprache konstruiert Wirklichkeit und den Medien kommt dabei eine entscheidende Rolle zu.
Ja, und heute möchten wir also den Blick allgemein auf Medien lenken, das heißt, wie Stottern dargestellt und dadurch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Hierfür hatten wir kürzlich die Gelegenheit, ein Telefoninterview mit Marco Vollmar, dem Leiter der Deutschen Welle, DW Radio, dwworld.de, zu führen. Vermutlich werden einige von euch gerade auf dem Bundeskongress der Stotterer Selbsthilfe in Berlin sein. Dennoch möchten wir mit euch dann anschließend sprechen. Klingt euch also ein unter 089 444 09 436.
Zur Einstimmung haben wir für euch Material aus zwei Fernsehdokus über Stottertherapien zusammengestellt, die ein breites Spektrum gegenwärtiger Darstellung von Stottern abbilden. Übrigens fast die einzige Form, wie über Stottern berichtet wird. Hier nun beispielhafte Zitate aus Mein Leben als Stotterer, ausgestrahlt bei Galileo auf ProSieben am 20. Januar 2010 und Vom Glück zu sprechen bei 37 Grad im ZDF, ausgestrahlt am 12.2010.
Ja, ich bringe jetzt ein paar Zitate eben aus Mein Leben als Stotterer auf ProSieben, Galileo. Diskriminiert fühlt er sich eigentlich nie. Im Gegenteil, Mitschüler und Freunde machen sich immer stark für ihn. Doch die Vorurteile Fremder kennt er natürlich trotzdem. Stotterer haben Ticks, sind unsexy und dumm. Stotterer hören schlecht. Stotterer sind schüchtern und haben ein psychisches Problem. Aber es ist auch das Stottern, das ihn letztlich zur Liebe seines Lebens führt. Ute ist Logopädin. Durch ihren Beruf hatte sie schon immer viele Berührungspunkte mit Stotterern. Doch sie sieht in Hendrik den Mann, nicht nur den Stotterer. Ein Vorurteil stimmt auf jeden Fall. Stotterer haben oft ein psychisches Problem, weniger weil sie stottern, sondern eher weil sie tagtäglich damit umgehen müssen, wie ihre Umwelt auf sie reagiert. Fließendes Sprechen ist kompliziert. Es kommt auf das perfekte Zusammenspiel von Atmung, Stimmgebung und Lautbildung an. In einer Sekunde bewegen sich allein 200 verschiedene Muskeln pro gesprochene Silbe. Dafür werden rund 140.000 Nervenimpulse aktiv. Alles in richtiger zeitlicher Abfolge. Und genau dabei haben Stotterer ein Problem. Im Grunde ist Stottern wie ein Eisberg. Das Stück oberhalb der Oberfläche, dass man was hört und sieht, das eigentliche Stottern ist oft der kleinere Teil. Das Schlimmste am Stottern ist häufig die Angst vor dem Stottern. Um mit Sprechtechniken wirklich nachhaltig flüssig sprechen zu können, muss Hendrik erst lernen, Scham, Versagensgefühle und seine Angst zu überwinden.
So, und ich habe dann noch ein paar Zitate aus der Fernsehdokumentation Vom Glück zu sprechen. Wie gesagt, bei 37 Grad im ZDF ausgestrahlt. Auf der Therapeutin ruhen nun die Hoffnungen dieser Jugendlichen und ihrer Eltern. O-Ton, ja, ich bin sehr angespannt, weil es sind 8 sehr schwer stotternde Jungs und mit starken Mitbewegungen und ganz, ganz langen, massiven Hängern und mit hoher Anspannung, die sich natürlich überträgt. Ich kann es kaum ertragen, dass ich anfangen kann, ich kann es kaum erwarten, dass ich anfangen kann, weil ich kaum ertrage, die Stottern zu sehen. Die Ursachen des Stotterns sind vielfältig. Traumatische Erlebnisse können ebenso eine Rolle spielen wie erbliche Veranlagung. Hier in der Therapie wird nicht danach gefragt. Die Therapeutin will mit ihrer speziellen Technik helfen, das Stottern zu stoppen, und zwar schon in der ersten Therapiestunde. Richtig sprechen beginnt mit der richtigen Atmung. Deshalb lernt Vinzenz mit dem Zwerchfell zu atmen. So kann er sein altes Sprechmuster durchbrechen. Nochmal O-Ton, Therapeutin. Loslassen ist das Schwerste im Leben und ich muss die Kinder loslassen. Ich kann sie nicht begleiten in diese Situationen, das müssen sie jetzt alleine. Sie können es rein technisch, aber für mich ist es schon schwer, also das abzugeben. Ich gebe morgen offiziell die Verantwortung ab in Form eines Sprechführerscheins. Und dann müssen sie alleine ihr Schiff über das Meer schippern.
Ja, das waren jetzt zwei verschiedene Beispiele aus eben zwei Fernsehdokumentationen und wir hören jetzt dazu noch einen Hörerbeitrag.
Die allgemeine Meinung ist ja, dass Stotterer in den Medien immer schlecht gemacht werden, als hilflos dargestellt werden und einfach für dumm verkauft werden. Mit der Meinung bin ich nicht. Alles, was ich so über Stotterer gesehen und gelesen habe in der Öffentlichkeit, war durchweg sachlich und therapiebezogen. Es gibt Kinofilme, da kommen Stotterer vor, zum Beispiel in Alles auf Zucker. Da werden Stotterer nicht so vorteilhaft gezeigt. Aber es gibt auch Filme, wie zum Beispiel Zusammen ist man weniger alleine. Da kommt ein Stotterer vor, wo das für die Handlung des Films überhaupt gar keine Rolle spielt, ob der jetzt stottert oder nicht. Er ist halt einer und er tut es den ganzen Film über ein bisschen, aber er wird in keinster Weise verunglimpflicht oder für dumm verkauft. Ja, also ich habe den Eindruck, so insgesamt, dass Stotterer schon auch ernst genommen werden und es spielt da, glaube ich, auch viel Unwissenheit der Leute rein. Also viele Leute wissen nicht damit umzugehen und behandeln Stotterer dann aufgrund dessen vielleicht falsch. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie die Stotterer nicht ernst nehmen oder für dumm verkaufen. Also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert.
Ja, das war jetzt ein Hörerbeitrag und ab sofort könnt ihr uns auch jetzt eure Meinungen als MP3 schicken. Im Prinzip geht jedes Handy mit Bluetooth als Aufnahmegerät. Achtet dabei bitte ein bisschen auf die Qualität. Wir wollen jedoch Stottern hörbar machen und in seiner Vielfältigkeit darstellen. Habt ihr Fragen dazu? Mailt uns info@schoenerstottern.de.
Wenn ihr bereits jetzt schon eine Meinung zu den Beiträgen gebildet habt, dann könnt ihr uns anrufen. Wir spielen jetzt erst einmal Musik. Ich gebe aber vorab erstmal noch die Telefonnummer durch von euch, von uns. Ist auch witzig. Also 089 für München, 3x4 09 436. Ich wiederhole 089 3x4 09 436. Wenn ihr jetzt schon was sagen möchtet, ruft uns an. Im Anschluss gibt es dann für euch das Interview mit dem Medienexperten Marco Vollmar.
Ja, gerade habt ihr die Band Fraction mit dem Titel Tears for TV gehört. Wir sind hier bei Schöner Stottern auf LoRa 92.4. Unser Thema heute ist Stottern und Öffentlichkeit.
So, also nachdem wir jetzt noch niemanden in der Leitung haben, ich weiß, ihr seid alle auf das Interview gespannt, das noch folgen wird, möchten wir jetzt noch einen Leserbrief vorstellen. Also vielleicht noch vorab, der Beitrag zu Vom Glück zu sprechen hat für einige Wogen gesorgt. Und aus diesem Grund möchten wir euch diesen Leserbrief von Thilo Müller, der an die Redaktion der Sendung geschrieben worden ist, veröffentlicht im Mai 2010 im Kieselstein, der Vereinszeitschrift der Stotterer Selbsthilfe, vorstellen. Der Beitrag Mein Leben als Stotterer wurde im Gegensatz dazu aufgrund seines Informationsgehaltes und der realistischen Darstellung äußerst positiv wahrgenommen.
Ja, wir haben den ein bisschen zusammengefasst, weil der zu lang wäre, aber ich lese immer die einzelnen Ausschnitte vor. Stottern ist eine äußerst komplexe Störung des Redeflusses, die auf vielfältige Weise großen Einfluss auf das alltägliche Leben und die Entwicklung der Betroffenen nimmt, zum Beispiel auf kognitiver, emotionaler, linguistischer oder sozialer Ebene. In ihrem Produktionsbericht auf zdf.de schreiben sie, die drei Protagonisten lehrten uns zu erfahren, dass Stottern viel mehr ist, als nur Probleme beim Sprechen zu haben. So verwundert es mich doch sehr, dass Sie sich trotz dieser eindrücklichen und absolut richtigen Erkenntnis dazu entschieden haben, eine Art Werbefilm für Frau Schütz zu produzieren. Punkt, Punkt, Punkt. In Ihrem Beitrag heißt es hierzu, deshalb lernt Vinzenz in der Therapie von Frau Schütz mit seinem Zweifel zu atmen. So kann er sein altes Sprechmuster durchbrechen. Punkt, Punkt, Punkt. Stottern ist oft ein über Jahre hinweg ungewollt eintrainiertes Sprech- und Verhaltensmuster, das sich nicht in ein paar Wochen Techniksprechen durchbrechen oder bezwingen lässt. Die Bewältigung des Stotterns, und ich spreche hier ausdrücklich nicht von Heilung, ist vielmehr ein jahrelanger Prozess, der sich unter anderem deshalb nicht nur auf das Anwenden von Sprech- und oder Atemtechniken beschränken lässt, weil das eigentliche Problem des Stotterns oftmals viel tiefer liegt. Punkt, Punkt, Punkt. Wenn der Stotternde dann nicht gelernt hat, in derartigen Situationen anders als mit den alteingesessenen Mustern zu reagieren, wird er jegliches Vertrauen in seine Techniken verlieren und seinem verhassten Stottern trotz der geleisteten Anstrengungen in der Therapie abermals hilflos gegenüberstehen. Punkt, Punkt, Punkt. Dass durch fragwürdige Stottertherapien dennoch eine meist kurzfristige Besserung des Redeflusses oder gar ein zwischenzeitliches Verschwinden der Symptomatik erreicht wird, ist ein weit verbreitetes und der Fachwelt durchaus bekanntes Phänomen. In den allermeisten Fällen ist dies jedoch der Tatsache geschuldet, dass die Betroffenen große Hoffnungen in die Therapie setzen und sich über einen gewissen Zeitraum äußerst intensiv mit sich und der eigenen Problematik auseinandersetzen können, ohne durch alltägliche Probleme abgelenkt zu werden. Das normale Alltagsleben nach der Therapie erschwert allerdings eine derart intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Stottern, weshalb sich diese sogenannte Spontanflüssigkeit nach einer gewissen Zeit wieder verliert. Punkt, Punkt, Punkt. Es ist nachvollziehbar, dass ein derartiges Resultat sehr beeindruckend auf einen Außenstehenden wirkt, der sich gar nicht oder nur oberflächlich mit der Materie beschäftigt. Aber genau hier liegt doch das Problem. Sie haben nicht tief genug gegraben. Und ein letztes. Eines steht doch außer Frage. Wären Konzepte wie dieses tatsächlich so erfolgreich wie im Film dargestellt, sie wären doch längst durch wissenschaftliche Studien untermauert und oder von der Fachwelt anerkannt worden. Schließlich gibt es in Deutschland durchaus diverse Therapieansätze, die sich ernsthaft mit der Problematik des Stotterns auseinandersetzen und deren Wirksamkeit bzw. Langzeiterfolg auch empirisch belegt ist. Vor diesem Hintergrund ist mir schleierhaft, warum gerade den schwarzen Schafen der Branche so häufig eine öffentlichkeitswirksame Plattform zur Verfügung gestellt wird, auf der sie ihre unseriösen Methoden mit Hilfe von angeblich geheilten Patienten zur Schau stellen können.
Gut. Also das war jetzt der Leserbrief in Auszügen vorgetragen. Also ich denke, das bildet unheimlich viel ab. Also auch von der Dynamik her, die tatsächlich rübergebracht wird. Also auf der einen Seite eben Stottern sehr komplex und auf der anderen Seite eher werden so einzelne Punkte herausgegriffen, die das Thema dann extrem vereinfachen. Ich denke, wir können es an der Stelle jetzt erstmal so stehen lassen. Wir können ja dann später dann, also wenn ihr dann anruft unter 089 3x die 4 09 436, auch nochmal auf die einzelnen Beiträge zu sprechen kommen.
Genau, und jetzt hören wir erstmal den ersten Teil vom Telefoninterview mit Marco Vollmer, dem Leiter der Deutschen Welle und Online-Redaktionen, der Deutschen Radio und Online-Redaktionen der Deutschen Welle, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben und euch in drei Teilen präsentieren.
Stottern hatte ja in letzter Zeit ein relativ großes Medieninteresse. Woran könnte das Ihrer Ansicht nach liegen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich sag mal so, ich glaube, dass Stottern wie auch andere Handicaps in der Gesellschaft stärker Berücksichtigung finden als früher. Ganz konkret hätte ich allerdings noch die Einschränkung. Ich kann das nicht so wirklich nachvollziehen, woher Sie das nehmen, dass Stottern in letzter Zeit ein größeres Medieninteresse hervorruft, weil ich habe einfach mal den Spaß mir gemacht und habe einfach nochmal gegoogelt und habe ein bisschen recherchiert und habe da jetzt so allzu viel, bis auf diverse Foren, in denen sehr heiß und inständig diskutiert wird, nicht so allzu viel gefunden.
Also dann vielleicht ein paar Stichwörter, was wir mit den etwas größeren Medieninteresse meinen. Also das sind zum Beispiel verschiedene TV-Produktionen, die halt immer mal wieder das Thema Stottern aufgreifen und Und im Februar, hatten mehrere Wissenschaftler ein sogenanntes Stottergen entdeckt, also was zur Folge hatte, also unseres Erachtens das Thema Stottern auch wieder mehr in den Fokus quasi geraten ist. Und noch ein Beispiel ist, es hat jetzt beispielsweise in der Süddeutschen Zeitung oder besser gesagt in dem Süddeutschen Magazin, also auch ein Artikel von, ich glaube, von einem stotternden Redakteur, gegeben, wo das Thema Stottern auch nochmal, ein bisschen größer aufgegriffen worden ist. Also es ist tatsächlich so, dass wir jetzt eher so sehen, also dass das Stottern, also auch so vom Spiegel beispielsweise, oder was Fokus aufgegriffen wird. Und deswegen kamen wir oft, haben wir uns einfach mal die Frage gestellt, also ob Sie sich das möglicherweise erklären können.
Also wie gesagt, ich will dem ja auch jetzt gar nicht komplett widersprechen. Mhm. Und auch dass die Beispiele, die Sie angeführt hatten, sind ja auch gute Beispiele dafür, dass es ein Thema ist. Und ich glaube, darauf wollen Sie ja hinaus, und das will ich überhaupt nicht bestreiten. Mhm. Dass auch Stottern in unserer Gesellschaft heute ein Thema ist, glaube ich, ist auf jeden Fall so. Ja. Ich glaube auch, dass es deswegen im stärkeren Fokus von Medien liegt, weil man eben mittlerweile auch sehr viel mehr Bedürfnisse von Menschen und von allen Menschen hier in Deutschland oder wo auch immer hervorheben möchte, und dazu gehören Gehandicapte und Stotterer genauso wie gesunde oder besonders auffällige oder weniger auffällige Menschen. Also ich will damit sagen, durch diese Vielfalt an Medien und durch dieses sehr doch explosionsartig gestiegene diese Form von Informationsmedien, Blogs etc., glaube ich, finden auch vormals ganz in Verborgenen wabernde Themen mittlerweile den Weg an die Öffentlichkeit. Und noch einmal, ich bin mir eigentlich ziemlich klar darüber, dass das auch gut so ist.
Mhm. Sie haben jetzt gerade die beiden Begriffe gehandicapt und Stotterer verwendet. Deswegen möchte ich Sie jetzt mal fragen, wie Sie eigentlich Stottern als Journalist wahrnehmen, und ja, vielleicht können Sie uns hierzu ein paar Eindrücke schildern.
Ja, wie nehme ich das wahr? Erstmal nehme ich es eigentlich gar nicht als eine große Beeinträchtigung wahr. Ich hatte habe einen sehr, sehr guten Freund, der in seiner gesamten Kindheit und Jugend extremst gestottert hat, der aber dann im Verlauf seines Studiums und auch dank seiner Frau sehr stark daran gearbeitet hat, dass ich heutzutage sagen würde, das ist im Prinzip überhaupt gar kein Problem mehr, überhaupt nicht mehr auffällig. Ich will also sagen, ich hatte, wenn man so will, erstmal privat eigentlich sehr intensiv mit einem, wie gesagt, sehr guten Freund zu tun, der stotterte. Und was, wie ich immer finde, sehr interessant ist, dass es ja im Zusammenspiel von uns überhaupt kein Problem ist. Es wird immer dann ein Problem, wenn Menschen dabei sind, die ihn nicht kennen, also ich sage jetzt mal von außen ein Problem, die ihn nicht kennen, und wo man dann diese komische Befangenheit oder so ein bisschen verklemmt sein oder man weiß nicht, wie man sich jetzt da verhalten soll, dann spürt. Professionell, um auch das zu sagen, jetzt als Journalist und von der journalistischen Perspektive, habe ich im Prinzip, behandle ich stotternde Menschen genauso wie normale oder wie nicht stotternde Menschen. Also wie gesagt, ich möchte jetzt auch gar nicht das Wort da normal oder unnormal, sondern wie jeden Menschen auch und jeden anderen Menschen auch. Da spielt für mich also das Thema Stottern überhaupt keine Rolle. Bei Interviews hatte ich es jetzt noch nicht in der Erfahrung, dass ich mit einem Stotternden ein Interview gemacht habe. Da würde ich aber, wenn es denn so wäre, und ich sage mal, wir haben ja jetzt übers Telefon, wir sehen uns ja leider nicht, wir sitzen nicht an einem Tisch, so eine Gesprächssituation. Ich habe mir damals nur den Hinweis sehr gut gemerkt meines Freundes, der sagte, tu mir nur einen Gefallen, lass mich ausreden. Aha, genau. Und hilf mir nicht, die Worte zu finden. Das ist ja so etwas, was man vielleicht aus Höflichkeit manchmal tut. Tu mir einen Gefallen, lass mich ausreden. Das gibt mir Sicherheit.
Okay. Ich glaube, das ist auch der allerbeste Ratschlag. Wenn quasi nicht Betroffene auf einen Stotternden treffen, dass dem Stotternden quasi die Gelegenheit gegeben wird, seine Wörter auszusprechen. Also jetzt haben Sie ja schon sehr schön auch, also auch so, so diesen Punkt mögliche Berührungsängste mit Stottern angesprochen. Also ich glaube, der Punkt ist tatsächlich der, dass es auch also um das Nicht-Informiert-Sein, also von den Nicht-Stotternden geht. Wie schätzen Sie das ein? Also könnte das ein Punkt sein, also dass tatsächlich dann Berührungsängste vorhanden sind im Umgang mit Stottern?
Ich glaube ja, aber auch ganz offen, das ist ja, es gibt Berührungsängste auch mit vielen anderen Gruppen. Das hat jetzt nichts mit dem Stottern als solchen zu tun. Ich glaube, das hat nur etwas rein damit zu tun, dass hier etwas vorliegt, was nicht der Allgemeinfall ist. Und damit haben Menschen immer ein Problem. Das ist genau, die haben auch Berührungsängste mit Menschen, die Ferraris fahren.
Ja.
ist auch eine ganz kleine Gruppe, in Anführungszeichen. Auch damit hat der Normalteil der Bevölkerung, ich habe bewusst dieses Beispiel gewählt, um es mal wegzunehmen von jetzt den Randgruppen, mit denen sie sich ja auch, wie ich fand, zu Recht immer in einen Topf geworfen sehen, was aus meiner Sicht in der Tat auch blödsinnig ist, bewusst mal andere Fälle genommen, wo im Prinzip jemand vom Normalfall abweicht oder von der vom allgemeinen Generalfall abweicht. Und damit, glaube ich, sorgt man immer für eine gewisse Befangenheit bei der breiten Bevölkerung. Und in der Tat glaube ich, dass und das geht auch, glaube ich, dahin geht auch ging auch noch Ihre erste Frage, glaube ich, dass Medien da eine ganz gute Rolle spielen können. Themen wie Probleme, die Stotternde haben im Alltag, in der Form, dass sie sie darstellen, dass sie auch zeigen, dass man damit umgehen kann, dass man sie beherrschen kann, dass man sie bewältigen kann, dass dadurch dann durch die mediale Verbreitung ein Stück mehr Aufmerksamkeit und vielleicht auch dann Verständnis im Sinne von, ah ja, jetzt verstehe ich, worum es denen geht. Nicht Verständnis jetzt wieder im Sinne von Mitleid, das ist ja genau das, was sie auch nicht wollen, das ich auch sehr, sehr gut verstehen kann, sondern mehr für Verständnis für die Situation. Wenn das geschafft wird, finde ich, dann haben da ja auch Medien wirklich eine sehr gute Funktion, die wir natürlich mit Sicherheit nicht in der Form wahrnehmen, wie Sie das jetzt so sagen, weil Sie, glaube ich, der Auffassung sind, es könnte durchaus noch mehr passieren medial. Aber wie gesagt, ich sage es mal so, und da widerspreche ich mich so ein bisschen zu dem, was ich am Anfang sagte, Sie haben völlig recht, es wird auch in anderen Medien, ich sage jetzt mal, es kommt ja bald wieder ein neuer Kinofilm raus, The King's Speech, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, der hat jetzt gerade am Wochenende in Toronto alle Preise abgeräumt, da geht es um King George den Sechsten, glaube ich, den Vater von der Queen, der auch ein Sprachproblem hatte und der das mit einem Sprachtrainer schon damals behoben hat. Und dieser Film muss wohl auch sehr, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe es jetzt nur gehört oder eine kurze Rezension gelesen, der muss wohl auch sehr, sehr gut gemacht sein, sehr, sehr auf den Punkt die Problematik gebracht haben. Und insofern glaube ich, das hilft dann schon, um im Prinzip stotternde Menschen so aus dieser Befangenheitsnummer da rauszuholen, wenn wir darüber über Kinofilme, über Medien, über Musik vielleicht auch reden können.
Wir haben in letzter Zeit die Tendenz beobachtet, also dass Stotternde in den Medien schon immer noch relativ eindimensional dargestellt werden, vor allem eben in Dokumentationen, und das heißt also, dass Stotternde tendenziell entweder als hilfsbedürftig präsentiert werden oder es werden ihre ungewöhnlichen Leistungen präsentiert. Und was bräuchte es da eigentlich, überlegen wir uns selber auch, um die Facetten solcher Beeinträchtigungen umfassender darzustellen?
Ja, die Frage habe ich mir auch, hatte ich auch jetzt am Wochenende darüber nachgedacht, warum das so ist und warum der Eindruck bei Ihnen da so vorherrscht, der richtig ist. Der Eindruck ist richtig, das stimmt schon so. Es wird entweder genau die Hilfsbedürftigkeit in den Vordergrund gerückt oder eben eine ungewöhnliche Leistung, wobei mich Letzteres, finde ich, nicht stören würde, weil warum oder was ist das? Was ist die Philosophie von Medien, von Zeitungen, von Radio- und Fernsehsendern? Sie wollen über das Ungewöhnliche, über die Ausnahme, über das, wo es einen vom scheinbaren Konflikt gibt in der Geschichte, darüber wird berichtet, weil das wird unterstellt, ist spannend. Nachrichtenfaktoren sind immer die, wo es was Besonderes gibt, wo besondere Menschen betroffen sind, wo viele Menschen betroffen sind und wo etwas passiert, was ungewöhnlich ist. Der klassische Fall, wenn der Hund den Briefträger beißt, wird nicht berichtet, aber wenn der Briefträger den Hund beißt, ist das natürlich eine sensationelle Geschichte. Das führt dazu und dass, wie gesagt, gerade im Fall von Menschen wie jetzt Ihnen bei Stottern, dass man dort, glaube ich, schon versucht darzustellen, wo Sie und ich sag mal, die Sie ein Handicap haben, womit man zwar umgehen kann, aber was ja nun ein Handicap ist in der Unterscheidung zur breiteren Allgemeinheit, dass ich es persönlich sehr gut finde, wenn man über Menschen spricht, die eben von einer ungleichen Basis her kommen, weil sie nicht die gleichen, nicht die hundertprozentig gleichen Voraussetzungen mitbringen, wozu sie nichts können, aber die dann trotzdem ihren Weg meistern und ihr Leben meistern und so etwas, glaube ich, ist auch von Interesse bei Lesern, bei Hörern und bei Nutzern oder was auch immer. Und ich glaube, so kommt das, dass sie sich so ein bisschen immer in diese, ach ja, wenn der da jetzt was Besonderes macht, dann machen sie eine Radiosendung. Das ist ja erstmal ein Konflikt oder das ist ja erstmal ein Widerspruch und so Widersprüche sind spannend. Und ich meine, der Tagesschau oder auch tagesschau.de, mit denen sitze ich hier in ARD-Sitzungen auch häufig zusammen, denen wirft man immer vor, ihr bringt nur schlechte Nachrichten. Mhm. Ihr bringt eigentlich nie mal etwas Positives, bis auf Sport, ne, bis auf Medaillen, Leistungen etc. Und ich glaube, auch das ist ein Trend, den ich ausmache, dass auch Medien immer mehr dazu übergehen, bei besonderen Menschen, und ich nenne es jetzt mal besonders, das kann man ja auch positiv, das ist ich dann mal positiv gemacht, bei besonderen Menschen auch hervorzuheben, was sie Besonderes leisten. Mhm. Und das finde ich persönlich jetzt nicht stigmatisierend.
Ja, also wir glauben da halt auch manchmal eine Verkürzung feststellen zu können, die in etwas so lautete, er stottert zwar, aber ist dafür hochgradig künstlerisch begabt. Und sowas gibt es immer wieder, dass man sagt, ja, er hat halt dieses fürchterliche Handicap, an dem er total leidet, aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass er kann halt wahnsinnig gut malen und das ist für mich schon bis zum gewissen Grad eine Verkürzung, auf die ich mich nicht festschreiben lassen würde jetzt in so einem Fall. Und mit der Radiosendung ist es halt ein bisschen ähnlich. Also dass man da immer dann so, ja, aber ihr macht ja da was ganz Tolles. Klar, machen wir was Tolles. Bloß das bekommt dann schon so ein Kompensationsstigma, möchte ich mal sagen.
Ja, aber sagen Sie mir mal, wie man da rauskommen soll. Was ist Ihre...
Also, das wäre jetzt eigentlich unsere nächste Frage gewesen, ja. Was sehen Sie für Möglichkeiten, das Bild des Stotternden in der Öffentlichkeit zu wandeln? Weil es ja mit diesem Bild was zu tun hat auch, dass die Leute immer glauben, ja, das ist für die total schlimm und es führt zu gesundheitlichen wie sozialen Beeinträchtigungen, dass sie ihr Leben gar nicht richtig auf die Reihe kriegen und so weiter. Und also, das ist ja auch schon so eine Festschreibung bis zu einem gewissen Grad. Und wie man da eigentlich rauskommt, ja, das ist eigentlich tatsächlich unsere Frage jetzt.
Ich sag mal so, dass ich verstehe, was Sie meinen. Ich verstehe auch, wohin das kommt. Und trotzdem kommen wir an der Sache halt nicht vorbei, dass Medien darüber berichten, was in ihren Augen interessant und spannend erscheint. Und
ja, klar.
Im normalen Alltag vom Herrn Steigenberger oder vom Herrn Strathorn, die beides sehr sympathische, nette Menschen sind, so wie ich sie jetzt hier erlebe und wie ich sie auch jetzt im Vorfeld ja erlebt habe, ist erstmal als solcher nicht spannend. Ich glaube auch, das wollen sie aber auch gar nicht jetzt in der Form, dass es darauf hinausgeht, sondern sie sagen, glaube ich, allgemein, nehmt uns, die wir, wie gesagt, und ich sage das mal bewusst so, damit dann, ich sage bewusst immer Handicap, weil das für mich so die Form darstellt, dass es eben aus meiner Sicht zwar eine Beeinträchtigung ist, aber jetzt keine Behinderung ist, wo sie dagegen ankämpfen müssen, etc. pp., da kann man mit leben, das ist sicherlich hier und dort eine Einschränkung, aber wie gesagt, ich teile Ihre Auffassung, dass Sie sagen, wir kommen damit sehr gut klar und es ist völlig richtig, dass man sie nicht nur jetzt immer stottert und kann aber trotzdem sehr, sehr gut malen. Dieses Aber ist Blödsinn. Das sehe ich ganz genauso, weil das ist ein Gegensatz, der da konstruiert wird, der natürlich, der in der Tat verkürzend ist. Den Punkt habe ich verstanden, oder den finde ich auch völlig richtig. Allein ich suche selber gerade nach der Lösung oder nach der Form, wie man so etwas adäquat dann darstellt, dass es eben nicht immer mit dem Aber daherkommt. Ja. Ich hatte mich hier auch noch mit Freunden und auch hier mit Kollegen unterhalten über das Gespräch, was wir jetzt hier führen, und da sagten andere auch, ja, also hier dieser hervorragende Tenor, der Kontergan geschädigt ist.
Ja, das sind eben diese
Thomas Sobinoch, der wird auch immer so her, als sei das, ne, er ist unglaublich beeinträchtigt, das ist eine sehr starke Behinderung und ist trotzdem ein toller Sänger. Und dann sage ich in der Tat, dass einer verkürzte Arme hat nichts mit seiner Stimme zu tun.
Ja, genau.
Ich glaube, es wird, wenn dann immer, also man muss immer dort dann, finde ich, jetzt gerechtfertigt, wo man dann sagen würde, okay, in der Tat, also es ist jetzt, und das meinte ich jetzt an Ihrem Beispiel bezogen, es ist jetzt in der Tat interessant und wie ich finde, sehr, sehr nicht nur mutig, sondern auch sehr, sehr lobenswert, dass Sie sagen, Sie haben eine Sprachstörung und gehen jetzt in das Medium, wo man sie nicht sieht, sondern wo man allein mit Sprache, allein mit Stimme, allein mit Atmung eine Sendung dramaturgisch aufbereitet. Das ist etwas, wo ich sage, das finde ich per se spannend, weil das finde ich, da ist dann auch ein trotzdem eigentlich gerechtfertigt, weil das ja nun wirklich die Grundvoraussetzung beinhaltet, für das Medium Radio zu sagen, dass man eigentlich, und so ist ja auch unsere reale Medienwirklichkeit mit, was haben Sie bei München, mit Arabella und Tralali und Tralala, dass Sie dort eigentlich Moderatoren, auch Moderatoren üblicherweise treffen, die zwar von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, das ist glaube ich auch so, gerade je kommerzieller das Geschehen wird, die aber eben eines beherrschen, nämlich sehr schnell, sehr munter, sehr aufgeweckt mit Menschen sich zu unterhalten. Und in Ihrem Fall ist das ja das Prinzip auf den Kopf gestellt, was ich aber, wie gesagt, spannend finde, weil noch einmal ich das jetzt als ein ganz völlig normales Gespräch erlebe, also ein völlig auch uneingeschränktes Gespräch erlebe, wo ich sage, in der Tat, auch hier ist ein klares Interesse vorhanden, ein mediales Interesse vorhanden. Sie wollen Geschichten nach vorne stellen, wo es um stotternde Menschen geht und wo es um das Stottern oder um eine Sprachstörung geht. Und das darzustellen, halte ich medial für absolut wichtig und richtig.
Mhm. Wir sind hier bei Schöner Stottern auf LoRa 92.4 und präsentieren euch nur den letzten Teil des Interviews mit Marco Vollmer, dem Leiter der Deutschen Welle Radio und Online-Redaktionen. Jetzt noch an euch da draußen den Aufruf, wenn ihr uns anrufen möchtet, dann könnt ihr das tun. Unmittelbar nach Ende des Interviews, Teil 3, könnt ihr uns anrufen unter 089-3x4-09436. Ich wiederhole nochmal. 089-3x4-09436. Und weiter geht's mit Teil 3. Also das sind wichtige Aspekte, die Sie jetzt auch angesprochen haben. Also das bläst eigentlich genau in dasselbe Horn, also wie wir das auch sehen. Aber ich glaube, was mir jetzt noch mal viel klarer wird, ist tatsächlich, dass es auch ein Stück weit unsere Aufgabe ist, also zu sagen, okay, also wir stottern, wir lassen uns aber auf das Thema jetzt nicht zu sehr einschränken, sondern Stottern ist quasi ein Teilaspekt, der uns ausmacht. Aber da sind noch viele andere Aspekte, die uns als Menschen eben quasi komplettieren.
Ja.
Genau. Okay. Also eine Frage, Pepp, jetzt auch nochmal, in dem Kontext, in den Medien wird das Stottern häufig als heilbar dargestellt, womit die Medien leider vorwiegend auch unseriösen Heilsversprechern in die Hände arbeiten. Das bleibt natürlich nicht so ohne Folgen. Dabei ist die Info, dass es bei Erwachsenen Stottern kaum bzw. keine Heilung gibt, kein großartiges Geheimnis, also sprich, es sollte eigentlich eher die Bewältigung mehr im Vordergrund stehen vom Stottern. Also was glauben Sie, warum wird dieser Heilungsaspekt so in den Vordergrund geholt?
Ich glaube, das ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis,
ja,
dass man, und speziell von Journalisten, dass man nicht nur, ich sage jetzt mal, einen Sachverhalt oder eine Geschichte erzählen will und darstellen will, sondern dass man auch irgendwo eine Lösung präsentieren will. Mhm. Und das kennen Sie sich deutlich besser aus, da bin ich jetzt nicht so in der Materie drin. Das hat jetzt Alex, den, soweit der Überblick, den ich da so ein bisschen in der Recherche gemacht habe, auch getroffen, dass es da sehr viele Quacksalber am Start gibt und sehr viele Menschen oder sehr viele auch Betrüger am Start sind, die dann versuchen, mit dieser Form von Sprachtherapien oder was auch immer Kapital für sich zu schlagen. Der Eindruck hat sich mir jetzt soweit nicht verfestigt, aber das hat man natürlich hier und dort auch immer mal gehört oder darüber stolpert man dann hier und dort, wenn man in den Foren sich so ein bisschen umtut auch. Aber ich glaube, noch einmal, dass das jetzt kein, das ist jetzt kein böser Wille und schon gar kein, wir sind da sicherlich nicht, also wir Journalisten, der verlängerte Arm von irgendwelchen zweifelhaften medizinischen Einrichtungen, sondern ich glaube, es ist das Grundbedürfnis, den Lesern, Hörern, Nutzern irgendwo eine Lösung auch zu präsentieren oder zumindest den Versuch zu machen, wie lässt sich eine Beeinträchtigung aufheben oder beherrschen. Und ich verstehe Ihren Ansatz sehr gut, dass Sie sagen, Ihnen, die sich mit dem Thema sehr, sehr intensiv befassen, ist keiner oder kaum ein Fall bekannt, wo es zu einer totalen oder kompletten Heilung gekommen ist. Und Sie wollen den Fokus stärker auf die Beherrschung, die Bewältigung dieses genau. Problems legen. Das kann ich absolut nachvollziehen.
Weil wir stottern beide schon relativ lange und halt müssen immer wieder Sendungen und Dokumentationen sehen, die diese Illusion anpreisen, dass man davon schon sehr bald, wenn man nur zwei Wochen die und die und die Therapie macht, dass man da loskommen kann. Und also, da ich das immer wieder sehe und auch von Freunden und Anrufe kriege, die dann sagen, hey, da gibt es die und die neue Therapie, mach doch das mal, dann bist du in zwei Wochen deine Sprachstörung los. Da frage ich mich ja, wann wird das endlich mal passieren, dass das durchdringt? Also, dass es ins öffentliche Bewusstsein kommt, dass man es eben weiß, also, dass man es allenfalls beherrschen kann, wie Sie sagen, aber nie los wird.
Ja, aber, also, nicht kein Aber, also, nochmal, wenn das so ist, und Sie kennen sich da deutlich besser aus, ist das so. Ich glaube nur, dass das ja sowohl eben von jedem von uns, wir haben ja alle einen Grundoptimismus.
Ja.
Das bräuchten wir morgens gar nicht aus dem Bett aufzusteigen, sondern könnten direkt liegen bleiben. Dieser Grundoptimismus führt dazu, dass man sagt, Mensch, da ist jetzt wieder was Neues und kann das denn nicht sein? Und ich weiß, dass Sie dann eigentlich sagen, ja, meine Güte, also Sie interpretieren dann da ein Stück vielleicht auch hinein, ja, als, dass man Ihnen dann nicht unterstellt, Sie hätten sich nicht ausgiebig schon vorher drum gekümmert oder so. Aber ich glaube, das ist damit gar nicht gemeint, sondern es ist mehr der Hinweis, zu sagen, guck doch mal, da gibt es wieder dies oder das. Und das ist aus meiner Sicht jetzt, in dem Fall würde ich dann schon sagen, einfach nur so ein grundmenschliches Bedürfnis, dass man da, wo man etwas gehört hat, helfen möchte oder zumindest sein Wissen oder das, was man da gerade gehört oder gesehen hat, weitergeben möchte und nicht mehr und nicht weniger.
Okay, eine abschließende Frage hätten wir noch. Also es hat zu Beginn des Interviews anklingen lassen. Also die Frage, ob Sie jetzt in Ihrer journalistischen Tätigkeit eine Veränderung, also des Menschenbildes im Umgang, also mit Menschen, mit Beeinträchtigungen oder wie Sie es sagen, mit Handicaps feststellen. Also ja.
Ich sehe das schon. Also mein Eindruck ist ja, dadurch, dass diese Vielfalt der Medien am Start ist, gibt es keine Ecke mehr, die nicht mehr irgendwann irgendwo irgendwie mal ausgeleuchtet wird. Und Ecke jetzt auch bitte nicht negativ verstehen, sondern einfach dort die Geschichten, die früher ein Nischendasein führten, weil sie es nicht geschafft haben, in die wenigen medialen Plattformen zu gelangen, in zwei Fernsehkanäle oder was auch immer, sind jetzt im Prinzip alle auf dem Markt und die Theorie des Long Tails, des verlängerten Schwanzes, an dem sich alle Geschichten aufreihen, so dass jeder innerhalb, vor allem im Netz dann finden kann, ist ja nicht ganz so weit hergeholt, sondern die ist ja auch da irgendwo richtig. Ich glaube allerdings, und das haben wir nur im Gespräch, ich habe mich hier, wie gesagt, auch mit Kollegen über unser Gespräch unterhalten, und da kam, wie ich fand, zu Recht der Eindruck, ja, natürlich sind gehandicapte oder auch wirklich behinderte Menschen stärker im Fokus der Gesellschaft. Auf der anderen Seite stellen wir jetzt fest, hier in NRW, in Nordrhein-Westfalen, gibt es Bemühungen, gibt es Anstrengungen, behinderte Kinder mit gesunden Kindern in eine Schulform zu bekommen. Also nicht mehr diese Form Sonderschule, da sind die körperlich Behinderten und normale zusammen. Und das wird dann doch noch sehr, sehr zögerlich behandelt. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht dieses Thema Stottern wieder in den gleichen Sinn Zusammenhang wie behindert oder wie körperbehindert stellen. Ich will nur sagen, da wo es dann an Institutionen oder an Strukturen geht, da ist es wahrscheinlich dann noch sehr zögerlich. Und insoweit sind wir da noch, haben wir noch ein ganzes Stück des Weges vor uns und sind noch nicht am Ziel. Aber meine Wahrnehmung als Journalist ist, dass die Befindlichkeiten, die Interessen von Menschen mit Beeinträchtigungen deutlich stärker auch medial wahrgenommen werden, als das vielleicht vor 10 Jahren noch der Fall war.
Gut, ja, dann bedanken wir uns herzlich bei Ihnen. Schöne Grüße nach Bonn.
Ja, Ihnen auch vielen Dank. Liebe Grüße nach München.
Wir hören ein Interview mit dem Medienexperten Marco Vollmann, haben jetzt einen Hörer in der Leitung. Hallo? Dürfen wir jemanden in der Leitung begrüßen?
Ja, ich bin der Roland Pauli, du kennst mich ja sicherlich.
Ach, hallo Roland, grüß
dich. Hallo Roland. Ja, ich wollte etwas dazu sagen, zu unserer Position als Stotternde.
Ja.
Weil es ging ja drum, um diesen Sänger, der Kontergan geschädigt ist.
Okay.
Diesen Thomas Quasthoff.
Mhm.
Und ich denke, das ist schon ein Phänomen, dass er sich so der Situation stellt, weil er wird ja auf der Bühne natürlich dann beobachtet und bewertet und hat nicht dieses sichtbare Handicap. Und er geht aber ganz selbstbewusst damit um und sagt auch selber, er musste auch lernen, über sich zu lachen, obwohl das für uns nicht schmerzhaft ist, über unser Stottern zu lachen. Aber ich denke, wenn wir so weit kommen, dass wir trotz unserer Einschränkung unseren Platz im Leben ausfüllen und uns auch sagen, trauen, wenn es dran ist und uns nicht einschränken lassen, egal ob es jetzt mal besser geht oder schlechter, dass wir dafür viele mutmachend sind, so wie ihr ja auch mit eurer Symptomatik trotzdem diese Sendung souverän führt. Ich denke, das soll so ein Signal sein, dass man sagt, ich stottere und ich mache das und ich mache das, ich mache das. Und das Stottern ist eigentlich das, was total hinten kommt und nicht am Anfang, wie ich jetzt gesagt habe.
Klar, also das sind ja zwei verschiedene Fälle. Also wenn jemand jetzt Musiker ist, der Kontergan geschädigt ist, hat das eine relativ wenig mit dem anderen zu tun. Während wir ja mit der Sendung praktisch mit unserer Stigmatisierung spielen, letztendlich, indem wir das praktisch zur Tugend machen, uns hierher zu stellen und sagen, wir stottern, aber machen das jetzt trotzdem.
Hm. Ich habe noch einen zweiten Aspekt. Es ging ja darum, um diese Heilung, ist Heilung möglich? Was sehr Schönes hat ja der Professor Wendland in seinem Buch formuliert, das Leiden am Stottern ist heilbar. Also sich nicht mehr zu schämen, aber sein Sprechen recht gut zu kontrollieren und nicht mehr drunter leiden, sondern praktisch das alles machen, am Leben voll teilhaben. Und ich glaube, das ist das Ziel, das wir vor Augen haben sollten.
Gut.
Absolut.
Prima.
Ja, den kann man nur beipflichten.
Ja.
Ja.
Okay. Und ich wünsche euch noch viel Erfolg für eure weiteren Sendungen.
Danke, danke.
Ja, vielen Dank, genau.
Genau, und dann vielen Dank nochmal für deinen Beitrag und
geschehen.
Und schönen Abend,
danke.
Dir, gell?
Schönen euch
Abend.
Auch.
Danke, ciao.
So, ja, jetzt haben wir, glaube ich, sonst nichts mehr an Beiträgen.
Genau. Also was jetzt an dieser Stelle nochmal reinpassen würde, ich habe zur Thematik also noch ein Zitat gefunden von dem Peter Rathke in Bezug auf Behinderung und Medien. Genau, und das, ich finde, es bietet einen ganz guten Lösungsansatz für das Thema unserer heutigen Sendung. Zitat, es müssen positive Gegenkonzepte entwickelt werden, die nicht eine bloße Umkehrung der bisher gängigen Vorstellung sind. Behinderung und das Leben mit einer solchen wäre dementsprechend weder ein Nichtbehinderten-Dasein mit umgekehrten Vorzeichen noch eine Existenz trotz allem. Sie wäre das, was sie ist, eine eigenständige Lebensgestaltung, die ihren Wert aus sich selbst gewinnt.
Und wir haben wieder einen Hörer in der Leitung.
Ja, hallo.
Ja, hallo.
Hier ist die Anna-Maria. Hallo, also Thomas Quasthoff hat, auf, obwohl er Musiker ist und auch sehr schön singt, Einschränkungen durch eine Behinderung. Er kann zum Beispiel ganz schlecht auf der Opernbühne stehen, obwohl er absolut dazu in der Lage wäre, stimmlich und auch so, ja, von der Interpretationsseite her. Und in einem Interview hat er dann auch ganz klar gesagt, also jetzt bitte hier nicht der Behindertenbonus und ähnliche Scheiße, so hat er auch das ausgedrückt. Und ich glaube auch, dass Behinderungen, dass die anderen das so wahrnehmen, sie können einfach mit dem Nicht-Normalen umgehen. Haben vielleicht so ganz archaische Ängste und in Richtung, jetzt sag ich mal, in Anführungsstrichen, also Berührungsängste und vielleicht sogar Ansteckungsgefahr und sowas. Und auch Viecher grenzen ja auch die anderen aus. Also ich habe selber kaputte Füße und ich kriege auch öfter gesagt, ach, dafür, dass du das und das hast, bist du auch eigentlich ganz gut. Und das kommt bei mir so an, ja, eigentlich bist du ja eine ziemlich blöde Kuh, aber mach es doch trotzdem ganz schön. Und ich finde, es kommt darauf an, dass diese Gesellschaft das Nicht-Normale einfach für normal hält und auch so, ja, Sprachtherapien, wie schon gesagt, nur dazu dienen sollen, ja, besser durchzukommen selber. Und dann haben die anderen sich mal an die eigene Nase zu fassen. Also Thomas Quasthoff hat auch gesagt, in diesem Land gibt es 82 Millionen Behinderte, und er fällt eigentlich nur auf. Die anderen sind genauso und bei ihm sieht man es halt. So kann man es ja auch mal sehen. Und das integrative Moment kann man dann eben auch mit verschiedenen Behinderungen sehen. Also mit meinen Krüppelfüßen, da habe ich auch so einige
Kämpfe. Hallo Maria, wir müssen leider zum Ende kommen.
Ja, ich weiß schon.
Wir wollten sowieso das Thema Inklusion im Gegensatz zur Integration auch noch irgendwann aufgreifen. Das kommt immer zu kurz, aber das ist noch ein ganz spannendes Thema.
Ja, ein integratives Moment hat das zu sein. Dann ist die einzelne Ausgrenzung auch nicht so schwer
für die Betroffenen. Genau. Okay. Also vielen Dank, Anne-Maria.
Wir bedanken uns an dieser Stelle.
Ja, tschüss.
Ciao. Tschüss. Und wir bedanken uns auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Herrn Marco Vollmer, dass er uns dieses interessante und differenzierte Interview gegeben hat. Wir hören uns wieder am Donnerstag, den 30. Dezember 2010 und haben dann ein weiteres spannendes Interview für euch. Hier schon mal ein Vorgeschmack, ein Zitat, das sich in das Thema der heutigen Sendung fügt.
Mehr Öffentlichkeit mit dem Anliegen der Stotternden erreicht wird, umso leichter wird auch das Leben aller in der Gesellschaft. Ja. Das heißt aber auch das Leben von nicht stotternden Menschen, weil sie müssen ja auch irgendwann auf einen, oder sie treffen irgendwann auf einen Stotternden und müssen ja auch wissen, wie sie mit ihm umgehen und was da Sache ist. Und da hilft Öffentlichkeit und Information ist das beste Mittel.
Ja, das war jetzt Peter Zielinski von Schneider und Zielinski Film, der aktuell zusammen mit seiner Frau Hilde Zielinski einen Aufklärungsfilm über das Stottern dreht und die Thematik versiert in sämtlichen Facetten beleuchtet. Freut euch also auf das ganze Interview in der kommenden Sendung.
Und wenn ihr mögt, schickt uns auch ein MP3 mit eurer Meinung. Verantwortlich für die heutige Sendung waren Enrico Strathausen und Armin Steigenberger. An der Technik begleitete uns Chiara Pschibilla. Eure Anrufe wurden von Christina Radek entgegengenommen. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch noch allen, die uns sonst noch unterstützen bei der Sendung.
Genau. Wir sagen Tschüss und hören uns dann hoffentlich einen Tag vor Silvester wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schöner Stottern, was braucht's der Worte mehr? Weiter geht's bei LoRa mit der Wellenreiterin Claudia Buchbauer mit dem Thema Israel und Palästina aus weiblicher Sicht oder genau, Wichtiges im Interview mit Judith Bernstein.